Ja, vielen Dank, Andi, für die Einleitung. Und da ist schon durchgeklungen, auf was Gott sein Augenmerk richtet, auf was er Wert legt, auf das Innere und nicht auf das Äußere. Und wir kennen ja auch den Ausspruch, der Mensch sieht, was vor Augen ist, und Gott sieht eben das Herz an, das, was Gott am wichtigsten ist. Der Psalm 103, den haben wir ja jetzt auch im Lied gesungen, den hatte ich ja im vorletzten Dienst im Juli, mit dem habe ich ja begonnen, und da haben wir ja die ersten 4 Verse betrachtet. Und das Thema heute, der Herr, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, ist ja auch ein Teil noch des 4. Verses. Darauf soll heute das Gewicht liegen. Und dieser Psalm 103, das ist ja ein Herrlichkeitspsalm. Wenn man sich den mal so durchliest, da kommt der David ja von einem Lobpreis zum nächsten. Und es sind ja gerade diese Gnadenerweise und das Handeln Gottes an und mit David, die er hier zum Ausdruck bringt. Und das sind ja Ausdrücke, die er hier verwendet, die wir lesen, aber die ja so viel beinhalten. Es ist ja unbeschreiblich, wie Gott mit dem David gehandelt hat. Es ist ja so voll, sein Leben ist ja so voll, es wird ja auch sehr viel von ihm berichtet. Und von diesem Leben gibt der David eben hier in diesem Psalm 103 ein herrliches Zeugnis. Man kann diesen Psalm in 3 Abschnitte unterteilen. Und das würde ich zu Beginn erstmal so als grobe Übersicht geben. Und dabei spielt ja alles, was der David erlebt hat in seinem Leben, eine Rolle. Alles, was wir erleben, prägt uns ja in unserem Denken. Und auch das, was wir von uns geben, wird ja von diesen Dingen auch mitbestimmt. Also alles, was der David erlebt hat als König, was er erlebt hat als Ehemann, als Vater, was er erlebt hat in den ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, auch wie sich Gott immer wieder in seiner Treue zu ihm stellt und eben seine Gnade und Barmherzigkeit ihm gegenüber bestätigt und erwiesen hat. Genauso aber auch die Dinge, die der David leidvoll erleben musste. Ich zähle nur stichpunktartig einige davon auf. Er ist ja oftmals auch eigene Wege gegangen. Ich denke, das kennen wir alle. Der Eigenwille, der uns auf Wege führt, die dann eben Gottes Eingreifen auch nötig machen. Eigene Wege. Oder wie das Volk Gottes immer wieder in der Abwendung von Gott sich hin zum Götzendienst eben von Gott abgewendet hat und damit sich auch den Segen Gottes letztlich entzogen hat. Ein Zurechtbringungsgericht war oftmals die Folge davon. Ja, und dann auch das unsägliche Leid aus der eigenen Familie heraus. Wenn man sich das mal genauer anschaut, Ehebruch, das Hin und Her seiner vielen Frauen, dann auch die Tragik mit seinen Söhnen, der Absalom zum Beispiel, der seinen Bruder Amon hinterlistig ermorden ließ. Da ging es eben auch um Machterhalt. Und der Absalom hat ja dann auch einen Aufstand gegen seinen Vater angezettelt. Und da gibt es vieles, was man noch aufzählen könnte. Wenn wir das alles, was der David im Leben erfahren hat, im Hinterkopf behalten, dann ist es doch erstaunlich, wenn er in dem Vers 4 schreibt, der Herr, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt könnte man sagen, das große Leid, gerade das mit seiner Familie, das hat er eben zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt gehabt, als er den Psalm 103 geschrieben hat. Also da ging es ihm halt gut. Das Schlimme oder Schlechte kam dann erst später. Da reicht nur ein Blick in Psalm 3, der zeitlich vor dem Psalm 103 liegt. Und der ist im ersten Vers so überschrieben, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohne Absalom floh. Also wir sehen, der Psalm 103 ist zu einer Zeit geschrieben worden, da hat der David das alles erlebt gehabt. Großteil erlebt gehabt. Und in dem Psalm 3 schildert er dann auch seine große Not. Er schüttet sein Herz dort aus. Aber in Psalm 3 klammert sich David in dieser großen Bedrängnis der Verfolgung durch den eigenen Sohn an den Herrn, den ewigen Gott. Und die Situation, die erschien wohl aussichtslos. Und doch spricht er Gott gegenüber sein Vertrauen aus. Er weiß im Glauben, Gott selbst ist mein Schild. Er ist meine Herrlichkeit, mein Lichtglanz, mein Ruhm. Er ist es auch, der mein Haupt emporhebt. Das schreibt er alles in diesem Psalm 3. Das heißt, der mich aus Schmach und Verzagtheit wieder aufrichtet. Und so kann der David trotz dieser Gefahr ruhig schlafen. Er beschreibt es dann auch, wenn er sich hinlegt, dass Gott ihn zur Ruhe kommen lässt. Wohl dem, der auch heute in Gefahr und Bedrängnis, in Traurigkeit und Verzagtheit im Glauben sprechen kann. Aber du, Ewiger, bist mein Beschützer, du bist mein Ruhm und mein Wiederaufrichter. Also der David hat viele Nöte und viele Tiefen erlebt und daher ist sein Zeugnis im Psalm 103 umso erstaunlicher und größer. Drei Abschnitte aus dem Psalm 103. Der erste Abschnitt, Gottes Wort, und der Psalm 103 ist ja lebendiges Wort Gottes. Das Wort Gottes ermuntert und spricht uns zu. Und in Psalm 103 spricht ja der David seiner Seele zu. In den Versen 1 bis 5 dankt David seinem Gott für die Segnungen und Gnadenzuwendungen, die er ganz persönlich geschenkt bekommen hat. Er spricht seiner Seele zu und ermuntert sie geradezu zum Loben und Danken über Gottes Güte. Und bitte vergiss es nicht, sagt er ihr, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Vor allem vergiss es gerade dann nicht und erinnere dich an die Größe deines Herrn, wenn neue Nöte und neue Bedrängnisse Loben und Danken verdunkeln wollen. Er hat es ja in vielfältiger Art und Weise erlebt. Und dann auch Psalm 23 bringt er das zum Ausdruck, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, jetzt wenn das Volk Israel gerade in diese große Bedrängnis gerät und der Herr bereitet einen Tisch im Angesicht der Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der zweite Abschnitt, der geht von den Versen 6 bis 18. Und hier wird Gottes Wesen in einer wunderbaren Art und Weise geoffenbart. Eine einzigartig schöne Sprache bringt die Gnade, die Barmherzigkeit des mitfühlenden Vaters zur Darstellung. Gott wird als der beschrieben, der er in Wirklichkeit seinem Wesen nach ist. Und da lesen wir, dass er langsam zum Zorn ist, dass er nicht immer rechten wird. Seine Gnade hört niemals auf, sie währet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und David erinnert sich an den Bund, den Gott mit Mose und seinem Volk Israel geschlossen hat. Und wie treu Gott zu diesem Bund gestanden hat, und auch heute noch steht. Also die Untreue des Geschöpfes hebt die Treue Gottes eben nicht auf. Und dann der dritte Abschnitt ab Vers 19 bis zum Ende. Da preist Gottes Wort seine Größe und Allmacht. David preist den Herrn, der in seiner Größe von nichts und keinem Geschöpf überragt wird. Gott, der die allumfassende Königsherrschaft, die sich auch über alle Himmelswesen und Himmelssphären erstreckt hat. Er, der seinen Thron in den Himmeln errichtet hat und es gibt niemanden, der ihm diese Herrschaft streitig machen kann. Und auch in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft, die er durch sein Wesen auch zum Ausdruck bringt, ist immer das Treibende die Liebe Gottes. Immer nur die Liebe. Und daher sollen auch die Engel und die Herrscharen den Herrn preisen. Also so könnte man den Psalm 103 in diese drei Abschnitte grob aufteilen. Ich möchte jetzt Gnade und Barmherzigkeit Gottes in zwei Teilen betrachten. Zwei Teile. Zum einen der erste Teil, die Barmherzigkeit Gottes. Und da mal schauen, was sagt die Bibel dazu zur Barmherzigkeit Gottes. Und dann der zweite Punkt, die verdeckte und geoffenbarte Gnade. Zum ersten Teil. Die rote Linie, die sich hier durch diesen Psalm zieht, das ist die Liebe Gottes. Und Liebe Gottes ist ja für uns relativ schwer definierbar. Hier in besonderer Weise kommt sie in seiner Gnade und vor allem in seiner Barmherzigkeit zum Aufleuchten. Der Psalm hat 22 Verse und ich nenne nur noch mal ein paar Verse jetzt, die sich auf diese Gnade und Barmherzigkeit beziehen. Also gerade Vers 4, der ja auch das Thema beinhaltet, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Ewige, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Vers 11, so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Vers 13. Wie sich ein Vater über seine Söhne erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Vers 17. Der Mensch vergeht wie Gras, aber die Gnade des Herrn währt ewiglich oder von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, die ihn fürchten. Also überall leuchtet in diesem Psalm die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes auf. Und von daher ist es doch schön, sich mal die Barmherzigkeit Gottes näher anzuschauen. Wir kennen ja so einige Wortpaare oder Wortzusammenstellungen, die uns die Bibel auch gibt. Also Glaube, Hoffnung, Liebe zum Beispiel ist so ein Wortpaar. Loben und Danken, Gnade und Friede, das ist mir auch Gnade und Herrlichkeit eingefallen, die Zeitschrift, kommt jetzt so in der Bibel in dem Zusammenhang nicht so oft vor, aber Gnade und Herrlichkeit und dann eben auch Gnade und Barmherzigkeit. Da habe ich mir überlegt, was ist denn da so der Unterschied? Gnade und Friede, Gnade und Herrlichkeit. Der Friede, so denke ich, ist ein Ausfluss der Gnade, eine Folge. Der Friede, der Einzug hält, der dann geschenkt wird, der entsteht aus der Gnade heraus. Und die Barmherzigkeit, die der Gnade vorangeht, die der Gnade vorgestellt ist. So ist also die Gnade aus der Barmherzigkeit, aus dem Herzen Gottes heraus. Römer 5, Vers 1 ist natürlich hier ein zentraler Vers, den ich dazu lesen möchte. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Und so denke ich, ergibt sich folgende Reihenfolge. Gnade, in der wir stehen, gerechtfertigt durch den Glauben Jesu Christi, und dann Frieden habend mit Gott. Und dem voran geht die Barmherzigkeit Gottes, sein Erbarmen über alle Kreatur. Sieh, die Barmherzigkeit entspringt aus dem innigsten Mitgefühl des liebenden himmlischen Vaters und erweist sich in seinem Sohn Jesus Christus. Im Alten Testament kann der Vater jedoch noch nicht in dieser Vollkommenheit erkannt werden oder als solcher, als ein liebender Vater erkannt werden. Und trotzdem hat der David in dem Vers 13 Gottes Erbarmen als ein Erbarmen, das eines liebenden Vaters bezeichnet. Er schreibt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also er zieht hier einen Vergleich. Und auch dieses, die ihn fürchten, bringt er auch noch mit zum Ausdruck. Da ist eine gewisse, ja, ich möchte mal sagen, heilige Distanz, eine ehrfürchtige Distanz zu diesem Gott. Aber es wäre doch herrlich, wenn er mich wie ein Vater oder eben als ein Vater liebt. Und diese Distanz, die ist natürlich in Jesus Christus völlig überwunden worden. Weil zu einem Vater gibt es keine Distanz mehr. Jesus macht uns daher Gott als den Vater groß. Und wir lesen gerade im Johannesevangelium die Stellen, in denen Jesus ihnen sagt, dass er weggehen wird zu seinem Vater. Und dann fragen ihn die Jünger, zeige uns den Vater. Und dann verwundert er sich ein bisschen. Ich bin so viele Jahre jetzt bei euch und ihr kennt den Vater nicht. Er hat ihnen ja oftmals gesagt, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also irgendwie müsst ihr doch an mir den Vater erkannt haben. Die Jünger fragen trotzdem, zeige uns den Vater. Jesus macht Gott als einen liebenden Vater uns groß. Und Paulus ergänzt natürlich auch dann diese Sicht, indem er an zwei Stellen diesen wunderbaren kindlichen Ausdruck verwendet, aber lieber Vater. Und da ist keine Distanz mehr, da ist kein Abstand mehr, sondern es besteht eine innige Lebensgemeinschaft, eine innige Beziehung. Gott ist barmherzig und handelt mit dieser Barmherzigkeit zutiefst nach seinem Vaterherzen. Das dürfen wir mal als erstes so wirklich festhalten, aus dem Vaterherzen entspringt die Barmherzigkeit Gottes. Und dazu möchte ich jetzt noch einige Schriftworte lesen. Der Vers 8 aus Psalm 103 stammt ja ursprünglich nicht von David, sondern er ist ein Zitat von Mose. In 2. Mose 34, Vers 6. Und als der Herr vor seinem Angesicht vorüberging, rief er, also der Mose, der Herr, der starke Gott. Und dann, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade. Eine weitere Stelle lesen wir bei Jona in Kapitel 4, Vers 2. Der Jona flehte zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war, dem ich auch nach der Flucht oder durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Also er stellt hier rhetorisch eine Frage. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und lässest dich des Übels gereuen. Und wenn wir den Jona da mal in dieser Situation betrachten, dann betet Jona dieses Gebet im Zorn. Interessant, gell? Im Zorn, wie er diese Aussprüche hier formuliert, weil Gott mit Ninive gnädig und barmherzig war. Und das hat dem Jona nicht gepasst. Der Jona hätte wohl anders gehandelt. Er hat sich ja gedacht, dass Gott gnädig und barmherzig ist und deswegen wollte er eben in die andere Richtung fliehen. Man muss beachten, Ninive war eine syrische Stadt, einem assyrischen Reich damals, und es waren ja die Feinde Israels. Und wie ist Gott mit Jona umgegangen? Mit Jona war Gott auch gnädig und barmherzig. Und er erweist seine Barmherzigkeit ihm gegenüber, also dem Jona, dadurch, dass er ihn jetzt nicht schroff zurechtweist und ihn schimpft, sondern ihn liebevoll in seine Behandlung nimmt und ihm eine Lektion mit diesem Rizinusbaum oder Busch erteilt. Also der Jona durfte dann selbst durch diese liebevolle Behandlung an sich selbst erleben, was er vorher Gott zum Vorwurf gemacht hatte. Ich habe gewusst, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, und jetzt hast du das mit Ninive gemacht und das passt mir nicht. Und Gott geht jetzt in gleicher Art und Weise gnädig und barmherzig mit ihm vor. Jona kommt ja dann auch zu der Erkenntnis, würde ich mal sagen, man liest da nicht mehr viel von ihm. Der schweigt einfach, da wird nicht viel berichtet. Ein gnädiger und barmherziger Gott. Und bei Paulus finden wir das natürlich auch. Wie bei keinem anderen, diesen krassen Gegensatz des Reichtums und der Größe der Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit ist ja schon eine wunderbare und herrliche Sache, aber wie viel Barmherzigkeit, wann hört die Barmherzigkeit auf? Wann hört denn die Gnade bei Gott auf? Und diese Frage, die kriegen wir beim Apostel Paulus beantwortet. Also der Reichtum und die Größe der Barmherzigkeit Gottes gegenüber einem Menschen, der ihn, Gott, bis aufs Blut verfolgt hat. Und wie hat er das damals gemacht, der Saulus? Indem er Christus und die des Christus sind, eben die Gemeinde, in einer Art und Weise, nämlich unbarmherzig und brutal verfolgt hat. Und wir wissen ja, er hat versucht, sie auszurotten. Er wollte sie im gut gemeinten Denken, Auftrag Gottes, eben beseitigen. Aber letztlich hat er ja Gott damit verfolgt. Und dann begegnet ihm die Barmherzigkeit Gottes in überwältigender Wucht und Herrlichkeit, Apostelgeschichte 9. Wir kennen diese Begegnung. dem Unbarmherzigen begegnet der Barmherzige. Und so bezeugt der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief Folgendes. 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 14. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem ich in den Dienst gestellt worden bin, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Mir aber ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Glauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Also ohne Maß, maßlos. Wenn Gott maßlos ist, dann in seiner Barmherzigkeit und Gnade. Und diese im eigenen Leben geschenkt bekommene Barmherzigkeit hat Paulus ja dann auch gelebt. Es hat ihn ja völlig verändert. Und er konnte diese Barmherzigkeit weitergeben. Das können wir aus seinen Briefen eigentlich an allen Ecken und Enden herausspüren. Und so beginnt er auch als Beispiel die Timotheusbriefe fast identisch. Und das kann man sich gut merken. 1. Timotheus 1,2 und 2. Timotheus 1,2. Ist jeweils der gleiche Vers im gleichen Kapitel. Da schreibt er an Timotheus, seinen echten und geliebten Sohn im Glauben. Und dann zählt er auf Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Auch wieder diese drei Wörter in einem Bund. Und das zweimal jeweils zu Beginn der Timotheusbriefe. Und schließlich erweitert Paulus den Horizont und lenkt den Blick weg von einer ganz persönlich erlebten Barmherzigkeit hin zu einer universellen Barmherzigkeit, indem er Gott eben in 2. Korinther 1, Vers 3 als den Vater der Barmherzigkeit bezeichnet. Er ist der Vater aller Erbarmungen und Gott allen Trostes. Er stellt die Barmherzigkeit Gottes als Krönung über alles heraus, die nichts auslässt und niemanden vergisst. Römer 11, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben oder Ungehorsam eingeschlossen, ähnlich wie in einem Gefängnis zusammen eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Und das sind Aussagen, die stehen da. Und da kann der Mensch noch so lange dran rumdeuteln, sie sind geschriebenes Wort Gottes. Also mir war es jetzt wichtig, die Barmherzigkeit Gottes und seine Gnade festzumachen, aufzustellen. Denn dann kommen natürlich viele Fragen. Wie verhält sich jetzt diese alles überragende Barmherzigkeit zu den Dingen, die mir im Leben geschehen, zu den Dingen, die in der Welt passieren? Wie verhält sich diese überragende Barmherzigkeit zu den Gerichten Gottes? Zu den Gerichten, die auch David immer wieder erleben musste? Oder Gerichte, die Gott selbst angeordnet hat? Selbst auch Werkzeuge des Gerichts gerufen, bereitet, verwendet hat? Wie passt das mit der Barmherzigkeit Gottes zusammen? Oder die Gerichte, die noch über diese Erde gehen werden? Römer 1 ist da so eine zentrale Stelle, der Zorn Gottes, der über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit vom Himmel her geoffenbart werden wird. Ein barmherziger und zugleich richtender Gott, eigentlich ein Widerspruch. Für den Weltmensch ist es ein Widerspruch. Das kann auch nur der Gläubige, der durch den Heiligen Geist geleitete, auflösen. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, Gericht und Barmherzigkeit. Wo finde ich da was, auch in der Bibel Aussagen dazu? Und da bin ich fündig geworden, auch wieder in einem Psalm, Psalm 33, die Verse 4 bis 5. Psalm 33, 4 bis 5. Das ewige Wort ist aufrichtig. Das ist eine Feststellung, die steht. Und all sein Tun geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und gerechtes Gericht. Die Erde ist voll der Gnade und Güte oder Barmherzigkeit des Herrn. Wir haben letzten Sonntag vom Markus ja etliches über das Gesetz gehört. Und auch das Gesetz beinhaltet schon sein Erbarmen. Jesus muss den Schriftgelehrten und Pharisäern einen Vorwurf machen, indem er sie in Matthäus 23, Vers 23, mit einem Weheruf eben zurechtweist. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere oder das Vorzüglichere im Gesetz vernachlässigt. Und dann zählt er auf, was das Vorzüglichere im Gesetz ist, nämlich das Gericht, also das gerechte Gericht, das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also er sagt ihnen ganz klar, was sie eigentlich tun sollten. Den Zehnten zu geben, sollen sie nicht lassen. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Wichtigere, das Vorzüglichere haben sie vernachlässigt. Passt auch dieser Blick von der Einleitung her. Gott sieht auf das Innere und nicht auf das Äußere. In dem Fall eben hier auch die buchstabengetreue Befolgung des Gesetzes, aber das Wesen, das Innere des Gesetzes haben sie nicht erkannt. Sie haben es vernachlässigt. Gott liebt Gericht, habe ich mir gedacht. Das ist eine steile Aussage. Er liebt Gericht. Aber es steht so da und da möchte ich uns fragen, was haben denn die Gerichte im Leben Davids hervorgebracht? Also wie können wir das einordnen? Wir haben ja gelesen, der David schreibt, du kröntest mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und da möchte man eigentlich dem David mal so gegenüber sitzen und dann ihn fragen, aber David, die Schwere der Gerichte, die du erlebt hast, hast du die vergessen? Und dann würde er mit Sicherheit sagen, nein. Nein, die habe ich nicht vergessen. Aber in den Gerichten ist mir eine Gnade entgegengebracht worden, die ich nicht gesehen habe, die verhüllt war, die verborgen war. Eine verhüllte Gnade war für mich so ein bisschen auch ein neuer Gedanke, da mal ein bisschen näher drüber nachzudenken. Eine Gnade, die man im Nachhinein erkennt, ist in dem Moment, wenn man drinsteckt in einem Gericht oder in einem Leid, in einer Einengung, oftmals oder meistens nicht erkennbar. Gerichte als zurechtbringendes Mittel Gottes. In all diesen Wörtern steckt ja eigentlich dann auch vom Sinn her drinnen, dass wieder richtig werden oder wieder in Ordnung sein, wieder richtig sein. Gericht, Gerechtigkeit zurechtbringen, herrichten, richtigstellen. Überall steckt dieses richtig, recht werden drinnen. Ja, und auch Jona wurde durch Gericht, denken wir mal an Sturm, Dunkelheit im Inneren des Fisches, dann das Verdorren des Rizinusbaumes in seinem unbarmherzigen Denken richtig gestellt, indem er durch das Zurechtbringen die Barmherzigkeit Gottes erkennen durfte. Seine Gerichte sind gerecht. Gerichte sind bei Gott niemals Strafe oder unbeherrschter Zorn. Das ist die Definition, die wir oft haben von Gericht. Sie sind keine Willkür und auch keine Auslöschung oder Vernichtung irgendeines Geschöpfes, sondern Barmherziges zurechtbringen. Und zwar in dem Mindestmaß, wie es nötig ist. Das gerechte Gericht ist eben dadurch gerecht, dass es kein Gramm unnötig zu viel hat. Das ist auf irdischer, menschlicher Ebene fatal, was da auch an Ungerechtigkeit in der Rechtsprechung geschieht. Wenn das Strafmaß oder auch die Strafe, und das ist ja das menschliche Denken, weit über das, was eigentlich nötig wäre, hinausgeht. Und natürlich gibt es auch den anderen Fall, dass ein Gericht ausbleibt, wo es nötig wäre. Aber diese Menschen kommen an Gott nicht vorbei. Gott allein weiß, was das Mindestmaß an Gericht ist. Er misst ab. Und in diesem Sinne liebt er Gerechtigkeit und gerechtes Gericht. Denn die Glaubenden sollen nicht nur ihn in seiner Größe und in seinem Gericht kennenlernen, sondern vor allem dann auch in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und gerade diese Gnade und Barmherzigkeit wirkt sich auch im Gericht aus. Deshalb in dem Psalm 33, die Erde ist voll der Gnade und Barmherzigkeit des Herrn. Also Gnade schließt das Gericht mit ein. Und dann habe ich noch eine Stelle aus Jakobus 2, Vers 13. Das Gericht selbst als solches ist unbarmherzig gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich wieder das Gericht. Und somit ist die Barmherzigkeit dem Gericht überlegen, weit überlegen. Ist gar nicht miteinander zu vergleichen. Genauso wie Paulus in Römer 5 von der Überlegenheit der Gnade über die Sünde schreibt. Und dann noch eine Ergänzung aus Römer 2, Vers 4. Da heißt es, dass der Reichtum der Güte und Barmherzigkeit Gottes ist es, seine geduldige Zurückhaltung und Langmut, die einen Menschen zur Sinnesänderung, zur Umkehr führt und leitet. Und wenn ich gesagt habe, die Gnade schließt das Gericht mit ein, dann dürfen wir nicht vergessen, dass das schwerste und schrecklichste Gericht über Sünde und Todeswesen, das kein Mensch hätte tragen können, sein Sohn selbst übernommen hat. Der richtende Gott hat in seinem Sohn das Urteil selbst getragen. Mehr Barmherzigkeit geht nicht. Mit diesen vielen Schriftzeugnissen, und ich habe natürlich längst nicht alle ausgeschöpft, dürfen wir doch eines mit Gewissheit festhalten. Die Gnade und Barmherzigkeit unseres großen Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, die stehen unwandelbar fest gegründet. Sie sind des Vaters und des Sohnes innigste Wesenseigenschaften und wollen sich aus Liebe am Geschöpf verschwenden und sichtbar werden. Und das schließt eben auch seine Gerichte als Zurechtbringung mit ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Geschöpf die Gnade oder die Barmherzigkeit Gottes in den jeweiligen Lebenssituationen auch als solche erkennt. Und das ist ganz wichtig. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Gott sieht aber das an, was der Mensch nicht sieht. Und so wie Gott allgegenwärtig ist, so ist auch seine Gnade und Barmherzigkeit immer allgegenwärtig. Und wenn er sich aller erbarmen wird, dann wird auch die Barmherzigkeit alle Geschöpfe erreichen. Und das hat der David in seinem Leben oftmals in ganz eindrücklicher Weise erlebt, diese Gnade und Barmherzigkeit. Obwohl er ein Leben gelebt hat, das alles andere als leicht oder einfach war. Und die Bibel verschweigt uns ja nicht, was für Tiefen und Nöte er hatte. Und trotzdem lesen wir immer wieder, wie die gnädige Hand des Allerhöchsten ihn herausgeführt hat und hindurchgeführt hat. Der David, er war ein Auserwählter, er war ein Gesalbter, er war ein Heiliger, ein von Gott Geliebter und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es wäre unbarmherzig gewesen, wenn er ihn hätte laufen lassen. Wenn Gott den David hätte laufen lassen, dann wäre er eigentlich unbarmherzig gewesen. Denn dann wäre David niemals zu dieser Gotteserkenntnis gekommen, zu der Erkenntnis, dass man im Vaterherzen eben nur erkennen kann. Und damit komme ich zum zweiten Teil und der Frage, wie erweist sich die Gnade und Barmherzigkeit im Leben Davids? Wie sieht das konkret aus? Wie sieht das ganz praktisch aus? Und da komme ich eben zum zweiten Teil, die verborgene und offenbar gewordene Barmherzigkeit. Und ich komme nochmal zurück zu dem Vers 17 aus Psalm 103. Seine Gnade hört niemals auf, sie währet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier steht das hebräische Wort Olam. Wobei die Übersetzung eben dann von Ewigkeit zu Ewigkeit der Grundbedeutung dieses Wortes eigentlich nicht ganz gerecht wird. Wenn man da mal näher nachschaut, im Sprachenschlüssel zum Beispiel von der Studienbibel, dann steht hier im Grundtext, dass die Gnade von der verhüllten Vorzeit bis in die verhüllte Zeit der Zukunft besteht. Und Olam bedeutet zunächst verborgen, verhüllt. Also nicht sichtbar. Und danach natürlich auch, je nach Zusammenhang, dauernd lebenslang oder ewig. Und das griechische Wort im Neuen Testament, das kennen wir ja auch, die meisten von uns hier, äonisch, wird ja leider auch in den meisten Bibelübersetzungen mit ewig in diesem absoluten Sinn von unendlich übersetzt. Aber auch dieses Wort verbirgt neben der zeitlichen Komponente eine qualitative Wortbedeutung von verborgen oder verhüllt. Es bezeichnet es etwas, was man nicht sieht. Und da gibt uns Paulus einen feinen Hinweis in 2. Korinther 4, die Verse 17 und 18. Da schreibt er, denn das schnell vorübergehende Leichte unser Drangsal. Auch die Aussage ist ja schon wert, dass man da mal tiefer einsteigt. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, äonisches Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ist äonisch. Die Gnade ist daher ewig im absoluten Wortsinn, ohne Anfang und ohne Ende, hat unauflöslichen Bestand, ist aber verborgen. Sie ist verhüllt, so lange, bis sie geoffenbart wird. Und so meint Olam, genauso wie äonisch, dem weiteren Wortsinn nach, eine Zeit des Verborgenseins, die dann ein Ende findet, weil das Verborgene nicht mehr verborgen ist, sondern geoffenbart werden wird. Und wenn der David nun in Vers 4 bezeugt, du kröntest mich mit Gnade und Barmherzigkeit, dann wurde die Gnade und Barmherzigkeit geoffenbart im Leben Davids. Sie wurde sichtbar. Er schreibt nicht, du bist mit deiner Gnade und Barmherzigkeit bei mir gewesen, sondern du kröntest mich. Und dieses Krönen hat ja immer etwas von sichtbar werden. Eine Krone auf dem Haupt ist sichtbar. Und ein König zieht keine Mütze jetzt über eine Krone drüber, sondern er trägt sie ja offen. Sie wird gesehen, eine Krone. Und eine Krönung findet in aller Regel öffentlich statt, nicht im Verborgenen. Haben wir ja erst dieses Jahr gehabt in England, eine Krönung. Und tatsächlich, David wurde König über ganz Israel und das fand auch in aller Öffentlichkeit statt. In Samuel 2, 5 und 1 lesen wir, dass alle Stämme Israels, die kamen nach Hebron zu David, weil sie ihn als König über ganz Israel haben wollten. Und die Ältesten, die salbten ihn dann schließlich auch zum König über das ganze Volk Israel. Wir wissen, eigentlich war er aber schon vorher König. Nämlich im Auftrag Gottes hat der Samuel ihn zum König gesalbt. In Samuel 1, Vers 13 lesen wir, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tage an, also an dem Tag, als der Samuel ihn gesalbt hat. Und der Geist des Herrn war mit David. Allerdings war er ein König im Verborgenen. Er war noch nicht öffentlich intronisiert. Und so hat die Gnade und Barmherzigkeit Gottes den David im Verborgenen erzogen und zubereitet und ihn fähig gemacht, bis die Zeit gekommen war, in der er in aller Öffentlichkeit als intronisierter König, jetzt mit der Krone auf dem Kopf, bildlich seine Herrschaft antreten sollte. Und der David bestätigt es dann auch in 2. Samuel 5, 10 und 12. Und der Herr, der Gott, der Herrscher war mit ihm. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt, intronisiert, jetzt sichtbar auch für alle, hatte und dass er sein Königtum um seines Volkes willen erhöht hatte. Einen ähnlichen Gedanken, also von dieser verborgenen und geoffenbarten Gnade und Barmherzigkeit Gottes, finden wir bei Josef, der auch in seinem Leben viel Not und Elend durchmachen musste, ähnlich wie David. Und auch bei Josef kann man fragen, wo war in seinem Leben die Gnade und Barmherzigkeit Gottes? Zunächst nicht erkennbar, sie war verborgen. Sinnbildlich landete Josef sogar buchstäblich im Gefängnis, in Verborgenheit und in Vergessenheit. Aber die Gnade des Herrn und seine Barmherzigkeit, die hat den Josef nicht vergessen. Denn Gott hatte mit ihm Großes vor. Und erst das Zeugnis von Josef selbst, dass er seinen Brüdern, nachdem der Jakob verstorben war, also ganz, ganz am Ende, da lag der Josef dann selber auf dem, ich glaube, ganz kurz davor, dass er dann auch verstorben ist. In 1. Mose 50 bringt er Licht in dieses Dunkel und enthüllt die Gnade Gottes. In 1. Mose 50, 19 bis 21. Da redete Josef zu seinen Brüdern: Fürchtet euch nicht, denn ich bin nicht an Gottes Statt. Also ich bin nicht euer Richter, will er damit sagen. Ich richte euch nicht. Auch hier kommt schon die Barmherzigkeit eigentlich zum Ausdruck, die der Josef selber erlebt hat, die er hier auch seinen Brüdern weitergibt. Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinne, Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es jetzt eben sichtbar geworden ist, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und der Josef tröstete seine Brüder und redete zu ihren Herzen. Also wie leuchtet hier doch die Barmherzigkeit Gottes auf, die aus den bösen Absichten der Brüder Rettung und Heil entstehen lässt? Und das nicht nur für die Brüder, die hätten ja nach menschlichem Denken gar nichts verdient von diesem Getreide, die hätten ja eigentlich den Tod verdient. Und menschlich hätte man das durchaus nachvollziehen können, wenn der Josef sie wieder zurück in die Wüste geschickt hätte. Nein, auch die Brüder schließt Gott, und die ganze Familie dann natürlich, in sein Erbarmen mit ein und schafft Rettung für alle Menschen und für alle Tiere, die eben von dieser Hungersnot betroffen waren und in Ägypten Essen fanden. Also auch Josef wurde mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt, wie es eben am Schluss seines Lebens dann sichtbar geworden ist, und aus dem Gefängnis heraus zum Obersten in Ägypten eingesetzt. Das hat er vorher schon erlebt. In 1. Mose 45, 8 lesen wir, da zeugt er von sich selbst: Und nun, nicht ihr, spricht er wieder zu seinen Brüdern, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Sowas bringt nur Gott zustande. Ja, und so hat er ihn auch mit Gnade und Barmherzigkeit im Verborgenen erzogen und zubereitet. Er hat ihn fähig gemacht für die Aufgabe, die Gott längst schon für den Josef ersehen hatte. Also das, was die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hervorgebracht hat und das, was dann auch von den Menschen und von den Engeln gesehen werden konnte, das war bei David ein gefestigtes, ewiges Königtum. Das wurde dann mit Salomo nochmal gesteigert in einer ganz anderen Herrlichkeit, was wir da auch lesen über den Salomo und der Zeit, in der er regiert hatte. Und eben, das wird auch nochmal im Tausendjahrreich eine besondere Rolle spielen, denn die verfallene Hütte Davids wird nach Apostelgeschichte 15, 16 wieder aufgebaut. So wird auch der Sohn Davids, Jesus Christus, auch die Königsherrschaft auf Erden für sein Volk Israel wieder aufbauen. Und erst dann wird wirklich Friede auf dieser Erde eintreten können, zumindest für 1000 Jahre. Wir wissen, danach geht es ja dann auch weiter mit einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Und mit und durch Josef, der ebenfalls auch ein Bild auf Christus ist, hat die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes den Menschen Leben geschenkt. Sie wurden satt und der Hunger wurde gestillt. Jesus Christus begegnet uns als das wahre geistliche Brot des Lebens, da musste ich an die Bibelstunde denken, und als das geistliche lebendige Wasser, damit jeder, der davon isst und trinkt, nie mehr Hunger und Durst hat. Und auch bei Jona, der als Vorschattung auf den Tod Jesu am Kreuz, drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches verbringen musste, wurde durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes wieder aus dem Tode errettet. So hat auch der Herr Jesus Christus durch die Herrlichkeit des Vaters Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht und den Tod ein für allemal überwunden. Die Gnade wurde sichtbar. Und da darf natürlich Titus 2 nicht fehlen. Ja, das ist ja dann die Bestätigung letztendlich. Denn die Gnade Gottes, und das ist ja unser Herr Jesus Christus, ist erschienen. In Jesus Christus wurde sie sichtbar, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, dass wir besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Und mit diesem Vers bringt die Gnade beides zusammen, das Sichtbarwerden und das Unterweisen, das Erzogenwerden. Sie unterweist uns. Warum? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und eben dem Wohlgefallen Gottes entsprechend ein Leben leben können. Das ist Barmherzigkeit, dass die Gnade uns unterweist. Sie lässt uns nicht laufen. Die verborgene Gnade wurde in Jesus Christus geoffenbart. Und nun dürfen und können die in Christus Jesus Gläubigen diese Gnade in allen Lebensumständen und Lebenssituationen in Anspruch nehmen, egal wie die aussehen. Sie können in ihr Leben, da sie ja in dieser Gnade stehen, Römer 5. Für uns als Gläubige wurde die Gnade sichtbar. Und da, wo sie noch unsichtbar ist, möge der Herr uns Augen schenken, dass wir sie erkennen. Sie ist da. Die Barmherzigkeit ist da. Daher, wenn wir auf die äußeren Umstände schauen, die uns erschrecken oder bekümmern wollen, die uns niederdrücken und uns belasten, dann lasst uns auf das schauen, was die geoffenbarte Gnade uns vor die inneren Augen stellt. Auf das, was Gott mit diesen Umständen erreichen will. Nämlich, die Gnade hat immer das Geistliche, immer das Unauflösliche, immer das Ewige im Vollsinn im Blick und hat ein vollkommenes Ziel. Die Gnade Gottes wird uns nie unsere Wünsche und Bedürfnisse irdisch befriedigen. Wenn Gott uns gute Zeiten schenkt, irdisch gute Zeiten schenkt und uns materiell segnet, dann muss das auch einem höheren Ziel dienen. Dann ist das Gnade deshalb, weil es seinem höheren Ziel dient und nicht, weil es unsere Sehnsucht, unsere irdische Sehnsucht befriedigt. Ich möchte nochmal erinnern an den Vers aus 2. Korinther 4. Wie schreibt da der Paulus? Das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsale bewirkt uns ein über die Maßen ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das kann natürlich nur ein im Glauben stehendes Kind Gottes bezeugen, das von der Gnade und Barmherzigkeit des Vaters weiß. Ansonsten geht es nicht. Und wissend glauben darf, dass diese Gnade und Barmherzigkeit auch in allen Einengungen und Nöten im Übermaß vorhanden ist. Und ich möchte mit einer Zusage des Herrn an Paulus schließen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Seine Gnade und Barmherzigkeit ist mehr als genug. Sie ist völlig ausreichend und ich wünsche uns allen, dass wir diese Barmherzigkeit unseres Vaters und die geschenkte Gnade in unserem Herrn Jesus Christus immer mehr erkennen dürfen. Denn auch wir werden einst mit David mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt werden, im Vollsinn, im vollkommenen Sinn. Denn die Krone, der Siegeskranz oder der Ehrenkranz, der liegt schon bereit. Er liegt bereit für die in Christus Jesus Gerechtfertigten. Also, Seele, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für die wunderbaren Lebenszeugnisse von einem Jona, David und auch von einem Josef. Ich möchte dir danken, dass du in ihre Leben deine Wesensart hineingezeichnet hast und wir deine Barmherzigkeit und deine Gnade, dein innigstes Wesen erkennen dürfen in den Wegführungen. Und wir dürfen diese Lebenszeugnisse jetzt lesen und dürfen dann erkennen, dass du mit der gleichen Handschrift auch in unserem Leben diese Linien ziehen möchtest. Herr, schenkst doch, dass wir es immer wieder erkennen, immer wieder neu erkennen. Und dass es uns groß wird, was dein Wesen, deine Liebe aus deinem Vaterherzen heraus alles bewirken möchte. Und wenn wir das in einer Situation nicht erkennen, wenn wir uns den Blick trüben lassen, dann möchtest du doch Gnade und barmherzig sein, gnädig und barmherzig sein und dieses Licht aufleuchten lassen, das wir aus deinem Wort, aus deinem Evangelium, aus der Gemeinschaft der Geschwister, aus dem Gebet heraus erkennen dürfen, wieder aufleuchtet. Dieses Licht, das von dir kommt und das alles überstrahlt. Und so segne dein Wort jetzt an uns zur Ermunterung, zur Aufbauung, zum Trost und zur Verherrlichung deines Namens. Amen. Amen.